Das Thema für heute Morgen lautet: Die Auferstehung und ihre Ordnung. 1. Korinther 15, Abvers 20. Nun aber ist Christus aus Erstorbenen erweckt worden, als Erstling der Entschlafenen. Denn da nun durch einen Menschen der Tod ist, ist auch durch einen Menschen die Auferstehung Erstorbener. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebend gemacht werden. Jeder aber in der eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus, darauf die, die des Christus sind, in seiner Anwesenheit. Dann die Vollendigung, wann er die Regentschaft dem Gott und Vater gibt, wann er alles Anfangseiende und alle Autorität und Vermögenskraft unwirksam gemacht hat, denn er muss regieren, bis er alle Feinde unter seine Füße setzte. Denn alles unterordnet er unter seine Füße. Der letzte Feind, der unwirksam gemacht ist, ist der Tod. Denn alles unterordnet er unter seine Füße. Wenn er aber sagt, dass alles untergeordnet worden ist, so ist eindeutig klar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All unterordnete. Wann ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnete, auf dass der Gott alles in allem sei.
Ja, wir sind ja heute beim zweiten Teil von 1. Korinther Kapitel 15. Wer das letzte Mal, als ich hier war, da gewesen ist, weiß, dass wir den ersten Teil betrachtet haben unter dem Thema die Tatsache der Auferstehung. Und es gab ja in der Korinther Versammlung, kleiner Rückblick, gab es ja etliche, die die Auferstehung anzweifelten und sagten, es gibt keine Auferstehung. Es war ja Paulus, der hier vehement dagegen angeht und eine ganze Beweiskette aufführt, um den Korinthern zu zeigen, dass das nicht stimmt. Und wir werden dann hier im Verlauf des Textes später noch den Vers lesen, Vers 32, wo Paulus ja dann nochmal argumentiert und sagt, wenn das alles nicht stimmen würde, wenn die Gestorbenen nicht erweckt werden, so mögen wir essen und trinken, denn morgen sterben wir. Also hoch die Tassen, gell? Nimm alles mit, was du kriegen kannst, weil das ist alles, was es gibt. Und dem widerspricht er natürlich und sagt, nein, das ist nicht so. Das haben wir im ersten Teil ja auch behandelt. Wir haben eine lebende Erwartung. Das ist keine Lüge. Gott lügt nicht. Jesus ist der Retter von allen und unser Glaube ist nicht sinnlos. Also eine ganze Reihe von Argumenten, im Übrigen hat er dann auch noch, dazu komme ich später nochmal, die ganzen Zeugen erwähnt, die bestätigt haben, dass Jesus auferstanden ist. Und deshalb, wie eben in den gelesenen Versen gehört, sagt Paulus eben jetzt im Vers 20, nun aber, also nachdem er das alles argumentativ betrachtet hat, sagt er, nun aber ist Christus aus den Gestorbenen erweckt worden. Es ist eine feststehende Tatsache. Und dieses nun aber, im Griechischen, das ist wie ein Posaunenschall, gell? Nun aber, also jetzt, Achtung, gell? Es ist ganz anders, als ihr das bisher geglaubt habt. Und da fügt hinzu, dass dieser Christus der Erstling der Entschlafenen ist, der auferweckt worden ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Erstlingen heißt erstens, da gibt es noch andere. Und Erstling heißt auch, das ist die Garantie, wie wir noch sehen werden, für die Masse. Wenn es einen Erstling gibt, dann kommen auch noch die übrigen. Der Tod wurde besiegt in Christus und die Auferstehung, die Paulus hier bewiesen hat im ersten Teil dieses Kapitels, haben viele, viele Zeugen gesehen, einschließlich ihm selber. Der Herr ist ihnen begegnet an vielerlei Stellen. Und was er noch erwähnt in diesem ersten Teil von Kapitel 15 ist die Tatsache, dass dieser Vorgang im Alten Testament prophetisch vorhergesagt worden ist. Er sagt, gemäß den Schriften ist das passiert. Also wer das Alte Testament gut kennt und die ganzen Messias-Prophetien mal sich damit beschäftigt, es gibt ganze Bücher, die davon handeln, dass sie, dass Christus im Alten Testament allgegenwärtig ist. Und er selber hat das ja auch bestätigt gegenüber den sogenannten Emmaus-Jüngern, dass im ganzen Alten Testament von ihm die Rede ist. Ja, also bei Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das steht Lukas 24, 44. Also Jesus selber sagt, das ganze Alte Testament redet von mir und von meiner Auferstehung, weil nach seiner Auferstehung ist er denen ja begegnet. Und von daher wissen wir aus dem Alten Testament, dass er auch der Anfang in allem ist. Psalm 2,7 ist ja die bekannte Stelle, dass er aus Gott als Einziger hervorgegangen ist, wie dann Johannes später auch in seinem Evangelium das bestätigt, der alleinig gewordene seitens Gottes. Und wenn man die Heilsgeschichte in einem Satz erklären will, da gibt es ja mindestens zwei Verse, die das können, ist einer davon Römer 11, 36, wo es heißt, dass alles aus Gott hervorgekommen ist, als erster der Sohn. Alles Übrige kommt aus dem Sohn Gottes und alles muss wieder zurück in Gott geführt werden. Wenn der Kreislauf beendet ist, ist alles wieder herrlich, göttlich und so weiter. Und der Begriff Erstling, da ist es Paulus, der uns ganz deutlich in Römer 11 dann, also über Israel redet, erklärt, wenn es einen Erstling gibt und der ist gut, dann ist auch der Rest gut. Steht in Römer 11, 16. Wenn die Anfangsgabe oder Erstlingsgabe heilig ist, dann auch der ganze Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige. Jetzt sind wir wieder im Alten Testament, beim Erstlingsteig, bei der Erstlingsgabe, 3. Mose, die Opferordnung, die uns da geschildert wird. Und die faszinierende Bemerkung dann, anschließend im Vers 21 von Kapitel 15, ist ja hier, dass Paulus so ganz logisch, schlüssig argumentiert, nachdem er die vielen Beweise angeführt hat und sagt jetzt, und weil nun durch einen Menschen der Tod ist, wer war denn das? Das war der Adam, gell? Durch einen kam der Tod zur Menschheit. So ist auch durch einen Menschen die Auferstehung gestorben. Das heißt, Gott musste Mensch werden, damit er überhaupt auferstehen konnte. Das ist ja auch ein Wunder, gell? Wie gibt ja... Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, interessantes Büchlein von Dr. Meyer Gerber, das war sein letztes, was er geschrieben hat, wo er dieses Thema behandelt. Dass also ein, wie es im Psalm 82 heißt, dass die Engel wie Menschen sterben müssen, um das Gericht erleben zu können, was ihnen zugeordnet ist. Man kann hier in diesem Zusammenhang deutlich erkennen, dass die Auferstehung Jesu, die Menschwerdung Gottes und seine Auferstehung diesen Weg sozusagen vorgezeichnet hat. Und da gibt es diesen interessanten Vers, Römer 5, Vers 12, der in den meisten Bibeln theologisch verbrämt sozusagen übersetzt wird, weil man die Heilsgeschichte auf den Kopf stellt, entsetzlicherweise natürlich, weil Paulus dort deutlich sagt, wie dieser Vorgang vonstatten gegangen ist. Nämlich, dass der Tod kam und dass der Tod besiegt wurde und welche Gründe es dafür gibt. Er schreibt in Römer 5, Vers 12, ebenso wie durch einen Menschen die Verfehlung oder Sünde in den Kosmos hineinkam, nämlich durch Adam, und durch die Verfehlung der Tod, weil der Adam verfehlte, der Adam hat gesündigt, deswegen muss er sterben. Jetzt sind wir von Adam abstammig, müssen auch sterben, weil wir von ihm das Sterben geerbt haben. Und da sagte hier Paulus, und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, logischerweise. Und dann heißt es hier, woraufhin alle verfehlen oder sündigen. In deiner Bibel steht garantiert, weil alle sündigen. Das stimmt aber nicht, steht auch nicht da. Grundlegend steht griechisch Epho, das heißt auf das, worauf. Also die Sünde ist die Folge des geerbten Todes und nicht der Tod die Folge der Sünde. Wir sündigen nicht und sterben deshalb, sondern wir sündigen, weil wir Tod geerbt haben. Das ist ein Riesenunterschied. Also für die Verfehlung oder Sünde können wir gar nichts, sind wir unschuldigerweise schuldig geworden. Ja, wenn die Übersetzer sich mal in den Grundtext halten würden, würde manchen vielleicht noch ein Kronleuchter aufgehen, gell? Das wäre ja zu wünschen. So, und durch einen Menschen kam auch die Auferstehung. Was hat Jesus zur Martha gesagt? Wenn du glauben würdest, könntest du die Herrlichkeit Gottes sehen, denn ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Jesus selber hat es mehrfach bestätigt. Der Johannes schreibt es vielfach in seinem Evangelium. Es fängt schon im Kapitel 1 an, wo der Täufer sagt, dass der Retter des Kosmos ist, Jesus. Da steht im Kapitel 1, dass er das als Licht in diesen Kosmos kam. Dass dieses Licht das Leben der Menschen ist. Dass er jeden erleuchten will, Vers 9. Gell? Also die Bibel ist voll von Zeugnissen dafür, dass Jesus sozusagen die Lösung dieses adamitischen Problems ist. Und wenn wir weitergehen, nicht nur das, gab es noch eine Vorgeschichte im ersten Kosmos, die Verfehlung in der Engelwelt, gehört ja schließlich auch dazu. Und deswegen kam das Licht, Jesus, der Gott, der Mensch wurde und sterben musste, konnte deshalb in diese Welt, damit alle erleuchtet werden, damit alle gerettet werden, damit jeder zum Ziel kommt. Und deswegen unser Thema heute heißt ja, Auferstehung ja, aber mit einer Ordnung. Das heißt, die Frage, welche Ordnung gibt es denn da? Welche Ordnung steckt dahinter? Kommen die alle zusammen gleichzeitig? Das schließt ja dieses Wort Ordnung schon aus. Das heißt, wir haben eine gewisse Reihenfolge. Das geht nicht ad hoc, dass mit einmal die ganze Menschheit gerettet wäre. Im absoluten Sinne, sie ist ja gerettet, weil Jesus bezahlt hat. Gell? Da gibt es nichts mehr dazu zu bezahlen. Es ist erledigt. Und deswegen, Vers 22 ist ein Vers, den muss man sich daheim ein Spiegel kleben, gell? Damit du jeden Morgen siehst beim Rasieren. Die Schwestern rasieren sich zwar nicht, aber du brauchst ja länger am Spiegel als ich. Gell? Also da könntest du das hier jeden Morgen lesen, gell? Da, wenn Paulus da, denn ebenso wie in Adam alle sterben. Also werden auch in dem Christus ein paar lebendig gemacht. Gell? Nein, alle, gell? So wie in Adam alle, sind dieselben alle. Und wenn dann bei Römer 5, im Kapitel 5 steht, die vielen, gell, dann sagen die Christus-Kleinmacher, Prediger, die es darauf gibt, die sagen dann, ja, viele sind nicht alle, gell, weil sie nicht alles lesen, sondern sich die Worte rausklauen. Wie viele sind dann bei Adam gestorben? Ich kenne keinen, der noch lebt. Gell. Alle sind die vielen. Die vielen sind alle. Gell. Deswegen werden auch die vielen in Christus Leben gemacht. Und hier steht sogar alle. Das kann man nicht einfach wegmachen. In Adam sterben alle. Bis heute hat sich nie was dran geändert. Und deswegen werden in Christus auch alle leben. Wie lange? Bis Gott allen alles ist. Weil wenn alles in Gott zurückkommt, ich habe es schon gelesen, dann ist alles herrlich. Da gibt es keine Finsternis mehr, da gibt es nur noch Licht. Und wer das heute schon glauben darf, kann seinem Herrn danken. Denn es laufen viele Leute rum, die das nicht glauben können, weil sie nicht geschenkt worden ist. Wir mussten aus familiären Gründen mal einen Weihnachtsgottesdienst besuchen. Das war mal ein schrecklichstes Erlebnis in diesem Jahr. Und da wird Jesus als der Retter besungen, gell? Aber sie glauben es nicht. Punkt 1, sie feiern seinen Geburtstag an einem heidnischen Fest. Da ist er schließlich Ende September, Anfang Oktober geboren. Und keiner glaubt das, also sie sitzen alle da, sind glücklich und ich habe Schüttelfrost, also gut, Man muss manchmal einen Kompromiss machen. Und die Aufklärung nutzt auch nichts, weil es gibt immer das Argument, da denken wenigstens alle mal an Jesus. Ja? Das ist ja gut. Und vieles, was da erzählt wird, ist ja auch richtig, das stimmt. Das ist keine Frage, aber der Rahmen passt überhaupt nicht. Und das Ergebnis, das Glaubensergebnis ist völlig falsch. Ja? Er ist nicht der Retter des Kosmos, er rettet nur ein paar. Und wer sowas verkündet und glaubt, dem kann ich auch nicht helfen, der muss warten, bis er das Gegenteil erfährt, nämlich am Ende der Heilsgeschichte. Zum Glück werden es ja alle begreifen, irgendwann, gell? Wenn nämlich diese Ordnung hier zu Ende ist, über die es heute Morgen hier geht. So, und deswegen, in Christus werden alle leben, und Paulus macht ja, ich muss nochmal Römer 5 erwähnen, weil das ein ganz wichtiges Kapitel ist in diesem Zusammenhang. Er macht ja diese Gleichung, so wie in Adam, so ist es auch in Christus geschehen, ein Stück weit wieder ungleich, aber in positiver Weise. Denn er schreibt ja Römer 5, Verse 15 und 17, jedoch ist nicht wie die Übertretung, also das, was Adam gemacht hat, also auch die Gnadengabe. Da gibt es einen Unterschied. Also in Adam sterben alle, in Christus werden alle leben, trotzdem gibt es einen Unterschied. Er sagt, denn wenn in der Übertretung des einen die vielen starben, wie viele sind gestorben, ja, alle, wie viel mehr, jetzt wird es ungleich, gell? Wie viel mehr wurde die Gnade Gottes und die Schenkgabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, hinein in die vielen überfließen. Also dieselben vielen, die beim anderen gestorben sind, dieselben vielen werden wie viel mehr durch die Gnade lebend gemacht. Also Paulus sagt, das Ergebnis ist viel herrlicher, als was das vorher war. Also dieses wie viel mehr ist ganz wichtig, erwähnt das ja zweimal in diesem Text. Natürlich, und ich sage es gerne noch einmal, geschieht das nicht einfach so. Wir wissen von Gerichten, von Erziehungsmaßnahmen und um nochmal auf unser Thema zu kommen, natürlich auch von der Ordnung. Und die erwähnt ja Paulus hier gleich in den nächsten beiden Versen, nämlich in 1. Korinther 15, 23 und 24. Sagen manche, ja, hier geht es nicht um Auferstehung, sondern um Lebendigmachen. Ja, wo ist da der Unterschied? Du musst erstmal auferstehen, damit du lebendig gemacht wirst, sonst kannst du nicht lebendig gemacht werden. Ich kann da keinen Unterschied erkennen. Denn es heißt hier ganz deutlich, wenn es um das Leben machen geht, um das Auferstehen geht, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Und jetzt zählt er drei Ordnungsmomente auf. Der Erstling Christus, daraufhin die, die des Christus sind in seiner Anwesenheit, zweite Gruppe, und dann die Vollendigung, griechisch Telos, also das Ziel, die Zielerreichung. Also wir haben den Erstling, wir haben die in seiner Anwesenheit und die Vollendung, um es einfacher auszudrücken. Jetzt müssen wir überlegen, wie kann man das einordnen? Hier ist glücklicherweise ja eine Zeitangabe in den Versen, die uns hilft, die erste Gruppe, die zweite und die dritte einzuordnen. Warum? Weil die Zeitangabe, die hier gemacht wird, uns hilft, die zweite Gruppe einzuordnen. Das heißt, die zweite Gruppe, von der er hier redet, er spricht von den Erstlingen, er spricht von denen, die des Christus sind, in seiner Anwesenheit. Wann war denn oder ist denn die Anwesenheit des Christus? Und dann spricht er von der Vollendung. Also die Anwesenheit des Christus, um diese mittlere Gruppe zu definieren, die war damals zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Geschrieben hat das Paulus aber viel später. Das heißt, wir müssen hier schauen, wo ist die nächste Anwesenheit des Herrn? Und die nächste Anwesenheit des Herrn, davon redet Paulus schon in seinen ersten Briefen, die er geschrieben hat, an die Thessalonicher, nämlich im Kapitel 4, wo er von der Entrückung redet. In der Anwesenheit des Herrn findet die Entrückung statt. Das heißt, die nächste Anwesenheit des Herrn, die nächste Anwesenheit des Herrn ist wenn die Entrückung stattfindet, und die dauert bis zu 7 Posaune, wenn der Leib des Christus vollendet wird. Da kommen ja die 2 Zeugen noch und dann männliche. Würde also heißen, alle, die vor der Anwesenheit des Herrn aufgestanden sind, gehören in die erste Gruppe. Weil Paulus sagt, Erstling, Anwesenheit, Vollendung. Anwesenheit kommt erst. Das heißt, alle, die vor der Anwesenheit des Herrn auferstanden sind, gehören zum Erstling. Ergo, niemand wird auferstehen, der nicht zum Erstling gehört, bis der Leib des Christus bei der 7. Posaune vollendet ist. Ein ganz wichtiger heilsgeschichtlicher Punkt. Die Heilsgeschichte geht erst weiter bei der 7. Posaune, wenn der Leib des Christus als Geheimnis Gottes vollendet ist. Dann kommen die übrigen alle gern. Würde also heißen, wir haben in der Anwesenheit einen ganz begrenzten Zeitraum von 3,5 Jahren und vor der Anwesenheit fast 2000 Jahre, in denen welche auferstanden sind. Das heißt, alle, die auch heute zum Herrn kommen, auferstehen, lebendig gemacht werden, gehören in die Zeit vor der Anwesenheit und damit gehören sie in den Erstlingsbereich. Es wird also keiner, der nicht zum Erstling gehört, vor der 7. Posaune auferweckt oder zum Leben kommen. Würde also heißen, wenn wir das festmachen jetzt an dieser Zeit, vor der Anwesenheit, da war erstmal Jesus selber, der auferstanden ist. Ich erinnere an Matthäus 27, wo beschrieben wird, dass die Heiligen auferstanden sind, in die Stadt gingen und von vielen gesehen wurden. Von der Wolke der Zeugen, die mit ihm bei der Himmelfahrt dabei waren, wären die gleichen. Oder wenn wir an Johannes 5 denken, wo Jesus schon mal darüber redet und sagt, Amen, Amen, Vers 25, ich sage euch, dass eine Stunde kommt, und die ist jetzt, da die Gestorbenen die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die Hörenden werden leben. Das hat er gesagt vor Golgatha, weil er gewusst hat, wenn er gestorben ist und auferstanden ist und da unten gepredigt hat, werden die Gestorbenen seine Stimme hören. Also haben die Bewusstsein, Aufnahmefähigkeit. Und die hören, nicht akustisch, sondern glaubensmäßig, die werden leben. Die bringt er mit. Und Matthäus 27 kann ich die hier einordnen. Weil alle, die auferstanden sind zu dieser Zeit, können auch solche gewesen sein. Es geht auch noch weiter, er sagt, nennt ja noch eine Gruppe zu der Martha dann im Kapitel 11, Johannes 11, hat das der Johannes uns aufgezeichnet. Da sagt er, jeder, der jetzt schon lebt, also der einen ganz anderen Glaubensstand hat und an mich glaubt, wirklich hinein in mich, wird keinesfalls weggehen in den Tod. Glaubst du das? Sagt er zu ihr. Und die hat das nicht begriffen, gell? Die Mann hat das nicht begriffen, sondern die denkt wieder an den Lazarus, der da immer noch im Grab liegt. Und Jesus kam zu spät. Und dann sagt er, ja, sagt sie dann, ich weiß, gell? Am letzten Tag wird er auferstehen. Ich hätte das auch nicht verstanden, gell? Wenn wir dabei gestanden hätten bei Jesus, hätten wir auch gestaunt. Klar, er hat ja oft sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, in Rätseln auch gesprochen. Würde also heißen, hier, Jesus selber bestätigt, dass vor seiner nächsten Anwesenheit schon welche auferstehen, dass das ein normaler Vorgang ist. Oder wenn ich an Paulus denke, Philipperbrief, wo er sagt, ich werde von beiden bedrängen, dass ich weiß, dass ich beim Herrn sein könnte, aber ihr braucht mich auch noch, also bleibe ich erstmal hier, weil ihr mich noch braucht. Aber besser wäre es schon, gell, wenn ich beim Herrn wäre. Also meine Hinauflösung, auf die arbeite ich hin. Ich sehne mich nach der Hinauflösung, um samt Christus zu sein. Deswegen hat er dann Vers 21, denn Philipper 1 hat er gesagt, das Sterben ist für mich ein Gewinn. Gell. Sterben ist ein Gewinn. Fragen wir die Gläubigen, man kann bei uns anfangen, gell. Wie viel von uns glauben, dass Sterben ein Gewinn ist, gell? Wie viele klammern sich an dieses irdische Leben, obwohl sie glauben, dass das alles, was kommt, noch viel besser ist. Ja, das ist doch so. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Gell. Ich habe jetzt so eine schöne Wohnung, ich kann jetzt noch eine Weile da wohnen. Gell. So schön hast du es noch nie gehabt. Und dann predigen wir wieder und sagen, ja, im Himmel ist viel schöner. Gell. Das Beste kommt erst noch näher, aber wir bleiben noch hier. Das halten wir noch ein bisschen fest. Gell. Oder wie mein Schwager gesagt hat, ich will noch ein bisschen leben. Gell. Der glaubt ja ans Paradies. Also gut, wie dem auch sei. Also wir wollen nicht Theorie betreiben, sondern den Tatsachen ins Auge gucken, noch mal ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, ist uns das bewusst? Gell? Und wie oft habe ich schon in meinem Bett eingelegen, morgen aufgewacht und habe gedacht, na, bist du mal noch hier, gell? Hat noch nicht geklappt. Und ja, müssen wir halt warten, bis es soweit ist. Aber diese Gewissheit ist so entscheidend für mich. Deswegen sagt Paulus ja auch in Römer 6, dann, der Tod hat über Christus keine Macht mehr. Ergo, wenn du dem Christus gehörst, kann doch der Tod über dich auch keine Macht mehr haben. Was haben wir mit dem Tod zu tun? Gar nichts, gell? Wir haben mit dem Tod nichts zu tun. Das Sterben ist ein Vorgang, ein Prozess, ein Durchgang in eine andere Daseinsform. Der Tod selber, zu dem komme ich noch, der ist ja schon längst beseitigt als Person. Es gibt nur noch den Ort und den Zustand. Und der Tod kommt ja als Person auch wieder. Ist aber ein anderes Thema. So, also, alle, die bis zur Entrückung, die ja noch aussteht, schon auferstanden sind, gehören also in die erste Gruppe. Das sind alles.
Außer den Kongregationen, die schlafen.
Ja, die sind hier, jetzt muss ich einen Bogen machen, danke für den Tipp. Unsere Konkordanten Brüder glauben ja, dass sie bis zur Entrückung schlafen. Aber, was sagt der Herr, oder Matthäus Schneiders, für Gott leben alle, gell? Auch die entschlafen sind, die sind ja trotzdem Leibesglieder des Christus und sie auferstehen dann zur Entrückung, würde also bedeuten, sie gehören. Ergo, zur zweiten Gruppe. Ja. Aber in der zweiten Gruppe sind es auch noch Leibesglieder, weil der Leib erst 3,5 Jahre später vollendet ist bei der 7. Posaune. Also deswegen gehören die auch zum Leib. Gell. Wir können denen die Leibesgliedschaft nicht absprechen. Genauso wie die zwei Zeugen. Und der Männliche, der gehört ja auch noch dazu. Also die Anwesenheit des Herrn, und müsste eigentlich sagen, in der Anwesenheit des Herrn gibt es auch noch Leibesglieder, gell. Aber es gibt diese Anwesenheit, macht mir das leichter einzuordnen, wer wann aufsteht. Nämlich vor der Anwesenheit alle und die danach kommen. Gell? Und bei der 7. Posaune gibt es dann diesen Wechsel, sodass alle dran sind. Die zweite Abteilung also sind die, wie sie in 1. Thessalonicher beschrieben werden im Kapitel 4. Oder von denen Jesus auch zu Martha schon geredet hat, in 11,25, Johannes 11,25. Wo er gesagt hat, wenn du glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du weggehst in den Tod. Und die zweite Gruppe, die er erwähnt, sagt er, wenn du aber jetzt schon lebst und glaubst, gehst du gar nicht weg in den Tod. Also er unterscheidet das ja auch hier, wie Paulus in 1. Thessalonicher 4. Ich erwarte nicht, dass das jemand in 5 Minuten begreift. Ich habe hier schon bestimmt 52 Mal darüber gesprochen in den letzten 25 Jahren. Über diese Punkte. Also müsste ganz langsam, spätestens auch im Hauskreis, uns ja klar sein, wie die Verhältnisse hier geschildert werden. So, und zu dieser Gruppe, zu dieser mittleren Gruppe, nämlich in der Anwesenheit, könnte man jetzt auch noch die 10 Jungfrauen einordnen aus Matthäus 25. Weil da sind ja zumindest die Hälfte von denen um Mitternacht wach geworden, hatten auch noch ein bisschen Geist und konnten mit in die Hochzeitsfeierlichkeiten reingehen. Würde also heißen, auch die, die um Mitternacht sozusagen noch dazukommen, würden zu dieser zweiten Gruppe gehören, inklusive der zwei Zeugen und dem männlichen Sohn, den ich schon erwähnt habe. Ja, und was kommt danach? Nach der Anwesenheit des Herrn, nach der 7. Posaune, ja, alle übrigen, gell? Und das ist die Mehrheit der Menschheit auf jeden Fall. Wir haben in der Enthüllung dann im Kapitel 20 die Schilderung einer vorherigen Auferstehung. Wir haben dann die allgemeine Auferstehung, von der auch Jesus schon geredet hat in Johannes 5. Da sagt er doch, es kommt die Stunde, in der alle auferstehen. Vorher sagt er, die hören. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 28, sagt er, alle. Wann ist das? Alle, diese Stunde nach der Anwesenheit des Herrn. Erst dann kommen alle. Und wenn ich ins Millennium gucke, Ezekiel 37, da haben wir dann die Auferstehung Israels, die auch noch dazu gehört. So, und dann kommt ein interessanter Hinweis noch hier im Kapitel 15, im Vers 25, weil er hier davon spricht, dass er oder dass die Vollendung kommt, wenn er die Regentschaft dem Gott übergibt. Und das heißt im Vers 25, denn er muss regieren, nämlich Jesus, bis er alle Feinde unter seine Füße setzte. Ist ein ganz interessanter Hinweis. Wir müssen mal ein bisschen ins Alte Testament gucken auch. Im Psalm 110 zum Beispiel, dass er zu Rechten Gottes sitzt, bis alle Feinde unter den Schemel seiner Füße gesetzt sind. Jesaja 66, der Schemel ist die Erde. Der Schemel der Füße Gottes ist die Erde. Und jetzt muss man mal die hebräische Sprache anschauen, und dann merkst du, die hebräischen Buchstaben ist ja wie Lego, kann man das vergleichen, kannst alles Mögliche draus bauen. Und der Schemel der Füße Gottes, wenn das die Erde ist, das Wort Schemel im Hebräischen, du musst jetzt nicht Hebräisch lernen, ich sage es mit deutschen Buchstaben, besteht aus drei Buchstaben, nämlich einem H, einem D und einem M. H, D, M heißt Schemel. D, M heißt Blut. Das H ist der Artikel im Hebräischen. Das HDM heißt also das Blut. Gleichzeitig heißt das Wort der Schemel. Interessant, gell? Die Erde ist die Adama. Dama, gell? Die selben Buchstaben sind da wieder drin. Das He am Ende gibt die Zielrichtung an, wird also heißen, wenn die Bibel uns sagt, dass im Blut Jesu alles gereinigt wird, und der Hebräerbrief mir sagt in Kapitel 9, 22, beinahe alles wird mit Blut gereinigt, dann heißt es doch, wenn hier Paulus im 1. Korinther 15, 25 davon spricht, dass die Feinde unter die Füße müssen, und die Füße auf dem Schemel stehen, wenn der Schemel das Blut ist, dann heißt es doch, die Feinde müssen alle in das Blut des Christus getaucht werden, in Anführungszeichen, um gereinigt zu werden. Das heißt doch, das unter die Füße bringen der Feinde Gottes ist kein Gerichtsvorgang im Sinne eines Strafgerichtes, sondern einer Wiederherstellung, das heißt eine Reinigung. Das unter die Füße legen ist der Reinigungsprozess der Feinde Gottes im Blut des Christus. Gell? Und wenn ich so heilsgeschichtlich denken und lesen gelernt habe, ja, da gehen doch ganze Kronleuchter auf, gell? Dann macht doch Heilsgeschichte richtig Freude, sich auch damit zu beschäftigen. Und deswegen der Hinweis dann im Vers 26, der letzte Feind, der unwirksam gemacht ist, ist der Tod. In deiner Bibel steht hier, der letzte Feind, der weggetan wird oder abgetan wird, ist der Tod. Tut mir leid, gell? Dem kann ich nicht zustimmen. Widerspricht auch dem Grundtext. Dieses Grundtextwort, um das es hier geht, das unwirksam machen, steht hier, ich muss euch ein bisschen Grammatik zumuten, im Indikativ Präsens Passiv. Was heißt das? Es ist tatsächlich passiert und es ist gemacht worden. Wenn hier heißt, der letzte Feind wird weggetan, was hast du dann im Kopf für einen Gedanken? Ja, irgendwann mal wird es den Tod nicht mehr geben. Das steht gar nicht da. Unsere deutsche Sprache ist unfähig, das Passiv und das Futur, also die Zukunft, getrennt auszudrücken, sondern der letzte Feind, der unwirksam gemacht wird, das Werden, ist ein Passiv, das ist keine Zukunft, keine Zukunftsform. Hier ist nichts von Zukunft in diesem Vers. Das heißt, deswegen kann man auch nicht sagen werden oder wird. Das Wird ist passiv. Ich muss sagen, er ist unwirksam gemacht worden. Gell? Indikativ, Präsens, passiv. Ein Vorgang, der passiert ist, der gemacht worden ist. Man ist in der Tod unwirksam gemacht worden. Der erste Vorgang war im ersten Kosmos, Ezekiel 28, musst du lesen. Der Tod wurde zu Asche auf der Erde. Das war der erste Feind Gottes. Was sagt hier Paulus? Der letzte Feind ist der Tod. Also war er auch der erste, weil Jesus hat gesagt, der erste war ein letzter sein und umgekehrt. Der erste Feind war der Tod. Und der Tod wurde im ersten Kosmos, nicht in diesem Kosmos, im ersten Kosmos unwirksam gemacht, als Person. Die Macht dieses Todes, die Autorität des Todes, die hat der Sohn des Todes übernommen. Das ist der Teufel. Und hier dürfen wir Jesaja 14 nicht mit Ezekiel 28 gleichsetzen. Ist aber ein Thema extra, ich will es nur erwähnt haben. Und diese Macht des Todes, die der Teufel hatte, die hat Jesus ihm abgenommen. Ist uns das bewusst? Steht im Hebräerbrief. Und in Enthüllung Kapitel 1, Vers 18 sagt Jesus selber zum Johannes, ich war ein Gestorbener und siehe, ich lebe. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das heißt, wer entscheidet denn, wer da rein und raus geht? Der die Schlüssel hat, und das ist Jesus. Der Teufel hat da als Sohn des Todes, der die Macht des Todes hatte, nichts mehr zu melden. Jesus ist der alleinige Herrscher über Leben und Tod. Und wenn ich das wissen dürfe, dann kann ich nur Halleluja rufen und sagen, Paulus, du hast recht, du hast dem Timotheus geschrieben, im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 10, unser Retter Jesus Christus hat den Tod bleibend unwirksam gemacht. Und dieses Bleiben übersetzt keine Übersetzung, außer eine kenne ich, die das macht. Steht im Grundtext extra drin, men, griechisch, bleibend. Er hat den Tod bleibend unwirksam gemacht. 2. Timotheus 1, 10. Kannst du dir hinschreiben, wenn du das willst. Gut, also, der Tod hat keine Macht mehr. Jesus ist der Beherrscher des Todes. Und alle, die Jesus gehören, haben auch kein Problem mehr mit dem Tod. Wir haben mit dem Tod nichts mehr zu tun. Und deswegen fährt Paulus vor dem Vers 27, bevor der stärkste Vers des Kapitels kommt, alles unterordnete er unter seine Füße. Wenn er aber sagt, dass ihm alles untergeordnet worden ist, so ist eindeutig klar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All unterordnete. Also Jesus ist nicht größer als Gott, könnte man auch sagen. Gell? Der Vater ist immer noch der Größte. Der Sohn ist nicht größer als der Vater. Sie haben aber eine Wesenseinheit, nämlich die Göttlichkeit. Aber die Unordnung bleibt. Die Hauptordnung, die uns Paulus in 1. Korinther 11 beschreibt, das Haupt jedes Mannes ist der Christus, das Haupt der Frau ist der Mann und das Haupt des Christus ist Gott. Daran hat sich nichts geändert. Das heißt immer noch, auch wenn Jesus die Macht über den Tod hat, alles zu Gott zurückführt, ist Gott immer noch das Haupt des Christus. Alles wird hinaufgehauptet, sagt Paulus im Epheserbrief, unter Christus und dann unter Gott. Und eine ganz klare Ordnung, und deswegen ist das ist ja das Schöne an der Heilsgeschichte. Sie hat ein wunderbares Ziel, wer das glauben kann. Und deswegen sagt Paulus hier im Höhepunkt in diesen Versen, im Vers 28, bevor wir noch zum kleinen Schlenker kommen, wann ihm aber das All untergeordnet ist, also wenn alles wieder unter Gott drunter geordnet worden ist, dann wird auch der Sohn selber sich dem unordnen, der ihm das All untergeordnet hat. Schlussfolgerung, ist der zweite Vers, den er in den Spiegel kleben muss, gell? ist einer zum Wecken, den muss jeder kennen. Bis, oder auf das, schreibt Paulus hier, Gott alles in allen sei, oder allen alles. Wann ist er denn allen alles? Wenn die meisten in der Hölle schmoren und schreien, gell? Und wie die Super-Evangelisten schreiben, zum Beispiel MacArthur in seiner Studienbibel, das Lamm wendet sich ab, Enthüllung Kapitel 12, weil er das Geschrei aus dem Feuersee nicht hören kann. Gell? Das ist für mich Gotteslästerung. Ich drehe den Spieß um, wer sowas predigt, hat ein anderes Evangelium und gehört in den Bann getan nach Galater Kapitel 1. Das ist für mich Gotteslästerung, sondern das Gegenteil ist der Fall. Gott wird allen alles sagen, weil er alles zum Ziel bringt, alles in seine Herrlichkeit zurückführt. Und 1. Korinther 15 ist das Kapitel dafür, um das zu beweisen. Weil dann ist ihm das ganze All untergeordnet. Dann ist alles vervollständigt. Dann ist sogar nach Epheser 3, Vers 19, Gott selber vervollständigt. Die Ekklesia ist die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt und damit Gottes Wachstum befördert. Das ist ein ganz interessanter Vorgang, der da beschrieben wird. Also, was ist dann am Ende? Es ist alles Geist, Licht und Liebe, weil das ist das Wesen Gottes. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte. Jetzt können wir Amen sagen, wir haben auch noch 10 Minuten oder 12, gell? Und das Kapitel geht noch ein Stück weiter, und das habe ich nicht mit lesen lassen, weil ich nicht wusste, ob ich so weit komme. Und weil auch das ein kritischer Text ist, aber den will ich nicht mehr auslassen. Er sagt nämlich im nächsten Vers ein Argument, das uns sehr befremdet, im Vers 29. Da sagt er, was werden sonst die tun, wenn es keine Auferstehung Gestorbener gäbe? Was werden sonst die tun, die sich für die Gestorbenen taufen lassen? Das ist ein Thema für euch, glaube ich, oder? War das gerade in beiden euren alten Religionen so ein bisschen ein Thema? Gell? Gut. Habe ich irgendwas im Hinterkopf? Wenn also die Gestorbenen ganz und gar nicht erweckt werden, was lassen sie sich auch für sie taufen? Gell? Ich gebe zu, das ist ein schwieriger Text, aber ich habe 4 gute Argumente, wo man das vielleicht verstehen kann. Es gibt noch mehr Argumente, aber eine ganze Menge Unsinn. Müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Warum bringt Paulus dieses Argument hier für die Auferstehung? Lassen sich Korinther für Gestorbene taufen? Ich will mal einen ersten Punkt nennen. In Apostelgeschichte 16 schildert uns Lukas das Erlebnis des Apostels Paulus und des Silas im Gefängnis. Die Lob singen um Mitternacht, die Tore gehen auf und die kommen raus und der Gefängnisaufseher will sich umbringen. Und daraufhin erklärt ihm Paulus, was passiert ist, und der Gefängnisaufseher nimmt sie mit in sein Haus. Da geben der Apostel und der Silas geben Zeugnis, reden von Jesus, und dann sagt uns die Apostelgeschichte, Kapitel 16, der Gefängnisaufseher und sein ganzes Haus wurden getauft. So, jetzt könnte man davon ausgehen, was ist das ganze Haus des Gefängnisaufsehers? Da gehören vielleicht auch die Gestorbenen dazu, wäre ein Argument. Es gibt noch eins, was mir noch ein bisschen schlüssiger erscheint. Wir haben 2 Hinweise in Markus und Matthäus. Einmal in Markus 12,5, damit fange ich an. Da war der Gelähmte, also Jesus predigte in einem Haus, da war zu Besuch. Und jede Menge Leute, auch vor dem Haus. Keiner kam mehr in das Haus rein, weil so viele Leute da waren. Und jetzt bringen welche einen Gelähmten auf ein Tragebett und kommen nicht durch die Masse durch. Was machen die? Die steigen aufs Dach, machen da ein Loch, war ein Lehmdach, gell? Haben den Loch da oben hin gekratzt und haben den mit seiner Bahre da in den Raum gelassen, wo Jesus war. Waren ja alles Einraumhäuser eigentlich damals. Ein Loch gemacht, den runtergelassen. Was sagt jetzt Jesus über den Gelähmten? Es wird von ihm berichtet, dass es heißt, als Jesus das sah, als er ihren Glauben sah, welchen Glauben? Ihren Glauben, der Leute, die das gemacht haben, wurde der Gelähmte geheilt. Nicht der Gelähmte hat geglaubt, sondern die Leute haben geglaubt. Jesus sagt, ihren Glauben habe ich gesehen. Würde also heißen, es gibt einen stellvertretenden Glauben, wie es auch einen stellvertretenden Haufen vielleicht gibt. Ich erinnere Matthäus 8 an den Hauptmann und seinen Sohn. Was hat der Hauptmann gesagt zu Jesus? Ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Du bist so ein großer Kerl, gell? Geistlich gesprochen. Es genügt, wenn du ein Wort sagst, und dann wird mein Sohn gesund. Und was sagt die Schrift hier? Der Hauptmann glaubte. Und was sagt Jesus? Es geschieht dir nach deinem Glauben. Nicht der Sohn, der geheilt worden ist, hat geglaubt. Sein Vater hat geglaubt. Weil der Vater geglaubt hat, ist der Sohn gesund geworden. Stellvertretender Glaube. Es gibt auch eine stellvertretende Heiligung. Ist euch das bewusst? 1. Korinther 7. Haben wir alle schon gehört. Der ungläubige Mann ist durch die Frau, die gläubige Frau, geheiligt. Und die ungläubige Frau durch den gläubigen Bruder geheiligt. Sonst wären doch eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wer glaubt da? Einer glaubt in der Familie. Und die ganze Familie ist geheiligt. Das ist stellvertretende Heiligung. Wie es stellvertretenden Glauben gibt und vielleicht auch stellvertretende Taufe. Wäre doch möglich. Und dann gibt es noch einen Vers, der muss man eine Weile drüber nachdenken, gebe ich zu, Römer 14, 23, wo Paulus sagt, alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde oder Verfehlung. Alles was nicht aus Glauben ist, das heißt also, der Glaube des anderen ist zu respektieren. Wenn einer was glaubt, nimm dem das nicht weg. Der Glaube, alles geschieht aus Glauben. Manche glauben, sie kommen in die Hölle. Da werden sie wahrscheinlich auch landen. Aber nicht für immer, sondern als Erziehungsweg. Und manche glauben, sie schlafen, gell? Dann werden sie wahrscheinlich schlafen. Und viele oder manche glauben, sie werden gleich beim Herrn sein. Das wird wahrscheinlich so sein, gell? Dir geschieht nach deinem Glauben. Und der Glaube ist geschenkt. Dir geschieht nicht nach deiner Einbildung, sondern dir geschieht nach deinem geschenkten Glauben. Wenn dir Gott einen Glauben geschenkt hat, wird es genauso kommen, wie du glaubst. Jetzt kannst du überlegen, was glaube ich, gell? Was glaube ich auch heilsgeschichtlich denkend. So, den Rest mache ich jetzt mit einem Satz zu. Paulus sagt dann, weist dann darauf hin, dass er täglich stirbt, dass er mit wilden Tieren gekämpft hat, dass wahrscheinlich das alles umsonst gewesen wäre, wenn es keine Auferstehung gibt. Und deswegen am Ende der Verse, um die es heute geht, sagt er, lasst euch nicht beirren. Lasst euch nicht beirren, sagt er zu uns. Üble Gesellschaften verderben wohltuende Angewohnheiten. Der Vers ist in meiner alten Religion ein ganz wichtiger Vers. Gell? Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. So hieß das bei uns immer. Gell? Also gib dich nicht mehr der Welt ab. Die Welt verdirbt dich. Steht das hier? Um was geht es denn in dem Kapitel? Was ist denn hier der nahe Zusammenhang von dem Kapitel? Hier geht es doch darum, dass Paulus uns ermuntert, zu glauben, dass es eine Auferstehung gibt. Das ist doch das Thema. Also was ist hier die schlechte Gesellschaft oder die üble Gesellschaft, in die wir uns begeben könnten? Das sind die, die eine endlose Hölle predigen. Das sind die, die nicht glauben, dass Gott alles zum Ziel bringt. Das sind die falschen Evangelisten, weil die haben kein Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Die haben keine gute Nachricht. Gell? Und von daher ist das für uns keine Gesellschaft. Das ist schlechte Gesellschaft. Das heißt nicht, dass du mit denen nicht umgehen sollst. Denen sollst du was sagen. Gell? Die wollen das aber meistens nicht hören. Und deswegen, das hat nichts mit der Welt zu tun, sondern hier geht es um den Glaubensgrundsatz, nämlich den Glaubensgrundsatz, es gibt eine Auferstehung, Gott bringt alles zum Leben, das ist das Ziel. Und wer das nicht predigt, nicht glaubt, der ist für mich schlechte Gesellschaft. Ja. Dem kann ich ein Zeugnis geben, aber ich werde den nicht nachahmen. Das ist nicht im Sinne Gottes. Und deswegen sagt Paulus zum Schluss, werdet nüchtern, seid nüchtern. Gell. Seid nüchtern. Verfehlt nicht. Wie nicht verfehlen? Indem ich nicht glaube, was geschrieben steht. Wir haben ja hier schon über die Verfehlung gesprochen. Was die Verfehlung ist, die Sünde. Die Verfehlung ist der Unglaube, nicht das von Adam geerbte. Und dazu fordert Paulus ja auf. Also, Wenn ich zusammenfasse den mittleren Teil von 1. Korinther 15, der dritte kommt beim nächsten Mal dran, dann müssen wir sagen, Paulus hat auf hervorragende Weise schon von Beginn an des Kapitels die Auferstehung als Tatsache bewiesen. Durch Prophetie des alten Bundes, durch Augenzeugen und durch allerlei logische Argumente. Er sagt, dass das nicht alles auf einmal passiert, da haben wir heute drüber gesprochen, dass es eine Ordnung gibt, eine Reihenfolge, dass aber das Ziel aufgrund der Erstlingsgabe klar ist, wenn der Erstling heilig ist, Römer 11, 16, ist es auch die Masse, ganz wichtig, gell? Also es sind alle heilig, sieht nicht so aus, gell? Aber juristisch schon, weil Gott für alle bezahlt hat im Sohn. Und wer die Auferstehung ablehnt, ist schlechte Gesellschaft, steht auch ganz klar da. So, beim nächsten Mal werden wir uns dann mit den verschiedenen Leiblichkeiten mal beschäftigen und der Veränderung der Glaubenden. Wie werden wir und wann verändert? Ja, der Herr segne sein Wort. Amen. Amen.